Wer ist der Mensch? Über das Wesen des Menschen wurden unzählige Bücher geschrieben. So unüberschaubar wie die Flut der Bücher ist die Zahl der Definitionen. Und so unüberschaubar wie die Zahl der Definitionen ist die Zahl der Philosophien und Weltanschauungen, die meist an ein ganz bestimmtes, selbstgeformtes Menschenbild anknüpfen. In der Auseinandersetzung mit solchen weltanschaulich-philosophischen Systemen zeigt sich, dass sich über das am schwersten reden lässt, was einen am meisten betrifft. Und das Menschsein betrifft jeden von uns unausweichlich. Hier lässt sich kein Standort außerhalb annehmen, von dem aus man quasi mit dem Seziermesser der Analyse den Menschen in den Griff bekommen könnte. Und dennoch wollen wir wissen, was wir sind. Oder besser, wer wir sind. Um es gleich vorwegzunehmen, ich finde es unsachlich, über den Menschen wie über eine Sache zu reden. Deshalb habe auch ich die Formulierung, wer ist der Mensch, der häufig begegnenden Frage, was ist der Mensch, vorgezogen. Denn darüber wenigstens sind sich die meisten Denker einig. Der Mensch ist keine bloße Sache. Er ist mehr oder vielmehr etwas anderes oder noch genauer ein anderer und eine andere. Aber wer ist er und sie? Wer sind sie und ich? Darüber wird nun schon seit Jahrtausenden diskutiert. Ja, man kann annehmen, seit es Menschen gibt. Im Folgenden möchte ich Denker aus verschiedenen Epochen und unterschiedlichen weltanschaulichen Richtungen über diese Frage miteinander ins Gespräch bringen. Was haben sie über den Menschen gesagt und geschrieben? Es kann sich nur um eine skizzenartige Zusammenfassung einiger markanter Standpunkte handeln, so dass es möglich wird, sich davon ausgehend ein eigenes Urteil zu bilden. Meinen eigenen Standpunkt möchte ich dabei nicht verbergen. Es ist das im Alten und Neuen Testament verankerte Verständnis vom Menschen, wie ich es am Ende noch einmal zum Ausdruck bringen werde. Beginnen wir also mit unserem kurzen Streifzug, insbesondere durch die abendländische Geschichte der Philosophie und Theologie. Bereits in der griechischen Philosophie des Altertums zeichnen sich Grundlinien ab, die bis heute die Diskussion um den Menschen bestimmen. Es ist der Gegensatz zwischen Materialismus und Spiritualismus, also zwischen dem Denken in stofflichen und dem Denken in geistigen Kategorien. Während materialistische Naturphilosophen wie Leukipp und Demokrit den Menschen als bloße Zusammenballung von groberen und feineren Atomen betrachten, wobei die Groberen den Körper und die Feineren die Seele bilden, die sich nach dem Tode zerstreuen. Während materialistische Naturphilosophen so denken, sprechen hingegen metaphysisch, also geistig orientierte Denker wie Platon und Aristoteles, dem Menschen ein individuelles und unzerstörbares Sein zu. Nach Platon ist der Mensch die Seele, he Psyche, während der Körper, to Soma, nur deren Kerker darstellt, aus dem sie sich beim Tode befreit. Ein dichotomisches, zweigeteiltes Menschenverständnis. Die Seele, sprich der Mensch wiederum, ist dreigeteilt, trichotomisch, in das Denken, also Tologistikon im Kopf, ihm entspricht die Tugend der Weisheit, Sophia, die den Gelehrten zukommt. Der zweite Teil ist das Wollen, to thymoeides, in der Brust, ihm entspricht die Tugend der Tapferkeit, he Andrea, die den Soldaten zukommt. Die dritte Kennzeichnung ist das Begehren, to epithymetikon, im Unterleib, ihm entspricht die Tugend der Maßhaltung oder Selbstbeherrschung, he Sephrosyne, die den Arbeitern und Bauern eignet. Stehen alle drei Seelenteile in Ausgewogenheit miteinander und tut jeder Seelenteil das Seine, dann ergibt sich als vierte Tugend die Gerechtigkeit, Hetikaios Syne. Als höchster, geradezu göttlicher Seelenteil gilt das Denken oder die Vernunft, Nous, die eins mit der Weltseele und unsterblich ist. Erkenntnis entsteht durch Erinnerung, Anamnesis, an frühere Verkörperungen der Seele. Dieses platonische Menschenbild weist, wie die platonische Philosophie überhaupt, mancherlei Ähnlichkeiten auf zur Brahman-Atman-Spekulation der hinduistischen Upanishaden. Brahman oder auch Brahman ist die Weltseele, das unpersönliche Absolute, das höchste geistige Prinzip. Atman oder Purusha ist das innerste Selbst des Menschen, das, in der Scheinwelt der Maya, der Körperlichkeit gefangen, doch unwandelbar und unsterblich ist. Es verkörpert sich immer wieder, bis es durch Moksha, durch befreiende Erkenntnis, seine Einheit mit dem Brahman realisiert. Diesem strengen Leib-Seele-Dualismus und dieser Abwertung des Leiblichen hat Aristoteles widersprochen. Nach seinem Verständnis ist die Seele die Formkraft oder belebende Wirklichkeit des Körpers, auch als Energeia oder Entelecheia bezeichnet. Hiervon kommt der bekannte lateinische Satz Anima est forma corporis. Die Seele, die Forma, gebraucht den Leib, die Materia, wie ein Tischler sein Werkzeug, Organon. Der Leib wird von der Seele bewegt und eingesetzt, um das Erstrebte auszuführen. Die Seele ist nie ohne den Leib da. Beide bilden eine Einheit. Auch Aristoteles untergliedert die Seele, allerdings in fünf Teile, nämlich Ernährungsvermögen, Treptikon, Wahrnehmungsvermögen, Aesthetikon, Begehrungsvermögen, Orektikon, Bewegungsvermögen, Kinetikon und Denkvermögen oder auch Geist und Vernunft, Dianoetikon oder Nous. Wie für Plato ist auch für ihn der Geist unsterblich. Der Mensch ist ein Geist- oder vernunftbegabtes Lebewesen, im Griechischen ein Zoon Logon Echon oder lateinisch Animal Rationale. Nun gelangen wir zur Patristik und Scholastik, alte Kirche und Mittelalter. In das christlich-abendländische Denken sind philosophische Elemente sowohl von Plato als auch von Aristoteles eingeflossen. Hier erlangte die biblisch begründete Vorstellung der Gottebenbildlichkeit, lateinisch Imago Dei, Bedeutung, welche sich mit der platonischen Hochschätzung der Seele bzw. der platonisch-aristotelischen Betonung der Vernunft oder des Geistes verband. So meinte der Kirchenvater Ambrosius, dass die Gottebenbildlichkeit sich in der Seele des Menschen spiegele. Athanasius erblickte das Gottebenbildliche in der Vernunft, Augustin in der Dreiteilung der Seele, etwa in Memoria, Intellectus und Amor, das heißt Erinnerungsvermögen, Erkenntnisvermögen und Liebe, und zwar in Analogie zur göttlichen Trinität bzw. Dreieinigkeit. Der christliche Neuplatoniker Boetius definierte die Person als unteilbare Substanz mit einer vernunftbegabten Natur. Persona est naturae rationalis individua substantia. Auf dem vierten Konzil von Konstantinopel 869-70 allerdings verwarf die westliche Kirche die Dreiteilung des Menschen in Leib, Seele und Geist, letzterer als oberster göttlicher Seelenteil verstanden. Sie unterschied zwischen dem menschlichen Geist, der dem Menschen von Natur zu eigen ist, und dem göttlichen Geist, der dem Christen als Gottesgabe von außen zukommt. Thomas von Aquin nahm sehr stark aristotelische Gedanken auf, etwa indem er gemäß dem Forma Materia Schema und Entelechie Modell die Seele als das allen Lebenserscheinungen zugrunde liegende formende Prinzip bezeichnete. Eine Verbindung aristotelischer, platonischer und neutestamentlicher Gedanken stellt wohl seine Lehre dar, dass die Seele unsterblich ist, da geht er auf Plato zurück, dass sie aber nicht ohne den Leib sein will, da geht er auf Aristoteles zurück, und dass es daher eine leibliche Auferstehung geben wird. Damit geht er auf das Neue Testament zurück. Auf dem Konzil von Vienne 1311 und 12 wurde die aristotelische Definition Anima est forma corporis, die Seele ist die Formkraft bzw. belebende Wirklichkeit des Körpers, dogmatisiert. Ebenfalls auf aristotelische Kategorien geht die scholastische Unterscheidung zurück zwischen Materia, also Substanz, und Forma, also Akzidenz, die zu einer zweistufigen Ausbildung der Imago Dei-Lehre führte. Sie findet sich mit gewissen Variationen, zum Beispiel in den Schriften von Thomas von Aquin, Petrus Lombardus und Johannes Damaszenus. Unter Bezugnahme auf die beiden in Genesis 1, 26 und 27 begegnenden Begriffe zur Kennzeichnung der Gottebenbildlichkeit wurde folgender Unterschied behauptet. A. Die Imago, wörtlich das Bild, hebräisch Zelem, griechisch Eikon, ist die Materia oder Substanz, das natürliche, kreatürliche Menschsein, der Status Pororum Naturalium, gekennzeichnet durch die augustinischen Vestigia Trinitatis, also Spuren der Dreieinigkeit Memoria Intellectus et Amor. Sie ist durch die Sünde nicht verlierbar, sondern nur lädierbar. B. Die Similitudo, wörtlich die Ähnlichkeit, hebräisch der Mut, griechisch Homoiosis, ist die Forma, also die Akzidenz, die von Gott aus Gnaden geschenkte übernatürliche Ausstattung, das Donum Superattitum Gratiae, gekennzeichnet durch die ursprüngliche Gerechtigkeit, die Justitia Originalis. Sie ist durch die Sünde verlierbar. Widerspruch gegen diese Ansichten entstand in der Zeit der Reformation. Gegen das aristotelisch geprägte Menschenbild der Scholastik erhob Martin Luther seinen schärfsten Protest. In seiner Disputation De Homine über den Menschen stellt er fest, dass die aristotelische Definition nur den sterblichen und irdischen Menschen erfasst. Diese aristotelische Definition lautete Homo est animal rationale sensitivum corporeum, zu Deutsch, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Lebewesen mit Sinneswahrnehmung und Leib. Das also erfasse nur den sterblichen und irdischen Menschen. Die biblisch verankerte Theologie definiert hingegen aus der Fülle ihrer Weisheit den ganzen und vollkommenen Menschen. An die Stelle der substanzontologischen Aufteilung der Scholastik, welche die Stelle Genesis 1, 26, 27 überdehnt, setzt Luther die heilsgeschichtliche Dynamik, die den Menschen in seinen verschiedenen Status, also Entwicklungszuständen, erblickt. Im Anfang ist der Mensch zum Bilde Gottes, zur Imago Dei, ohne Sünde erschaffen. Nach Adams Fall aber ist er der Macht von Sünde, Teufel und Tod unterworfen. Er wird zur Imago Diaboli, zum Bild des Teufels, wovon er durch Jesus Christus befreit und mit dem ewigen Leben beschenkt wird. Davon ausgehend deutet Luther das aristotelische Materia Forma Modell biblisch-eschatologisch um. Er schreibt, so ist denn der Mensch dieses Lebens Gottes bloßer Stoff zu dem Leben seiner künftigen Gestalt. In dieser wird das Ebenbild Gottes wiederhergestellt und vollendet sein. Luther spricht hier von der Imago Dei reformata et perfecta. Nicht ein Teil des Menschen ist also durch die Sünde verderbt, sondern der ganze Mensch mitsamt seiner Vernunft, die ihn über die Tiere erhebt. Luthers These lautet, wer darum sagt, die natürlichen Kräfte des Menschen seien nach dem Fall unversehrt geblieben, der philosophiert gottlos gegen die Theologie. Zitat Ende. Der Mensch lässt sich nicht substanzontologisch von seiner gefallenen Natur her, sondern nur soteriologisch von der Beziehung zu Gott her verstehen, der ihm in Jesus Christus die Rechtfertigung schenken möchte. Im Anschluss an Römer 3,28 definiert Luther folglich den Menschen als ein Wesen, das durch den Glauben gerechtfertigt wird. Hominem justificari fide. Diese theozentrische Sicht Luthers wurde bereits in der altprotestantischen Orthodoxie wieder aufgeweicht, um in der Aufklärung schließlich einem völligen Anthropozentrismus Platz zu machen. So sprach schon Johann Gerhard von gewissen Resten der Gottebenbildlichkeit, die trotz des Sündenfalls erhalten geblieben seien. Quenstedt und David Holatz unterschieden unter Rückgriff auf das aristotelische Forma-Materia-Modell zwischen einer Gottebenbildlichkeit im allgemeinen Sinne, also einer Imago Dei Generaliter, aufgrund der Innewohnung einer vernünftigen Seele, einer Anima Rationalis, mit Wille und Verstand, und diese sei unverlierbar, diese Gottebenbildlichkeit, und andererseits einer Gottebenbildlichkeit im speziellen Sinne, einer Imago Dei Specialiter, in Form der Urgerechtigkeit, diese sei verloren gegangen. Noch weiter von der theozentrischen Sicht entfernt sich nun, wie schon erwähnt, die Aufklärung. In der Aufklärungsphilosophie gelangte der Glaube an den Menschen und an die Macht seiner Vernunft mit Vehemenz zum Durchbruch. Der unter dem Ansturm der Reformation eine Zeit lang verschüttete humanistische Optimismus der platonisch-aristotelischen Philosophie wurde wiederbelebt. Nach Immanuel Kants bekannter Definition ist die Aufklärung der Versuch des Menschen, sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, indem er sich seines eigenen Verstandes bedient. Sapere aude, lautete der Kernsatz von Kant. René Descartes Motto, ich denke, also bin ich, cogito ergo sum, löst die Wesensbestimmung des Menschen völlig aus der Beziehung zu Gott heraus, die bei Luther so entscheidend war. Der Mensch steht nun allein im Zentrum der Welt. Diese wird dichotomisch in res extensa, also Körperwelt, und res cogitans, geistige Welt oder Denkwelt, aufgeteilt. Der Mensch, so wird gesagt, gelangt zu Gott höchstens noch nur ethisch, erkenntnismäßig, durch verschiedene Denkbemühungen, er verdankt sich ihm aber nicht ontisch existenziell, also seinsmäßig, als von ihm Geretteter und Gerechtfertigter. Während allerdings Descartes trotz seines Anthropozentrismus wenigstens noch an einer Gottesidee festhalten will, gehen Materialisten wie Denis Diderot und de la Mettrie über ihn hinaus und verkünden die Materie, die res extensa, als selbstwirkendes Prinzip. Gott ist für sie überflüssig. Ein selbstständiger Geist im Menschen existiert nicht, sondern das Denken ist eine natürliche Funktion des Gehirns. In Vorwegnahme behavioristischer Modelle im 20. Jahrhundert betitelte La Mettrie ein Werk »Der Mensch als Maschine«. In anderer Hinsicht radikal war in der Aufklärungszeit Jean-Jacques Rousseau. Er trieb den optimistischen Humanismus auf die Spitze. Nach seiner Ansicht kommt der Mensch gut aus den Händen der Natur und wird erst durch die Gesellschaft verdorben. Diese heute weit verbreitete Ansicht vertrat er in direktem Gegensatz zu den biblischen Aussagen, welche von der verderbten Natur des Menschenwesens von Anfang an handeln. Man lese unter diesem Aspekt nur einmal Genesis 8, Vers 21, Psalm 51, Vers 7, Römer 3, Vers 23 und andere Stellen. Nun kommen wir zum deutschen Idealismus. In deutlicher Anlehnung an die aristotelische Definition des Menschen als Animal Rationale betrachtete Immanuel Kant den Menschen als Bürger zweier Welten, und zwar erstens des Mundus Sensibilis, das heißt der sinnlich wahrnehmbaren und materiellen Welt der Erscheinungen, in die der Mensch durch seine Natur oder auch Animalität hineingeworfen und in der er unfrei ist. Und zweitens, Bürger des Mundus Intelligibilis, das heißt der übersinnlich erfassten und geistigen Welt der Ideen, in die sich der Mensch durch reflektierendes Denken, durch den Gebrauch seiner Vernunft, also Ratio, erhebt, in der Transzendentalität und in der er frei ist. Die Freiheit des Willens ist Voraussetzung für Kants kategorischen Imperativ, für den Aufruf zu einem allgemein verantwortlichen moralischen Handeln. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. So Kants bekannter Satz aus seiner Ethik. Kants moralische Weltordnung schließt Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als denkmögliche Postulate ein. Gott sorgt nach dem Tod für einen gerechten Ausgleich im Blick auf die in der irdischen Existenz kaum je erreichte Glückseligkeit, die dem Maß der guten Taten, sprich Glückwürdigkeit, entspricht. Ein solches Postulat lehnt Johann Gottlieb Fichte ab. Nach ihm ist der Mensch das denkende Subjekt oder Ich, vergleichbar der Descartes'schen Res Cogitans, das sich selbst setzt. Zugleich setzt es sich in einem vorbewussten Vorgang ein Nicht-Ich, ein Fremdes, ein Gegenüber, letztlich die Welt, an dem es moralisch tätig werden kann. Die daraus entstehende moralische Weltordnung selber ist, laut Fichte, Gott. Einen darüber hinausgehenden Gott oder auch ein Ding an sich im Kant'schen Sinne braucht und gibt es nach Fichte nicht. Nicht ohne Grund wurde gegen Fichte der Atheismusvorwurf erhoben. Dem Ansatz Fichtes hat Friedrich Wilhelm Schelling in gewissem Sinne widersprochen. Nach dessen von Baruch de Spinoza beeinflusster Identitätsphilosophie ist die Natur, vergleichbar dem fichtischen Nicht-Ich, nicht das Produkt des Geistes, also des Ich, sondern der Geist ist das Produkt der Natur. Die Natur aber ist ursprünglich Geist, so dass Natur und Geist letztlich identisch sind. Der Geist materialisiert sich laut Schelling in unterschiedlichen Abstufungen, in unterschiedlicher stofflicher Dichte. Seine vollendete Selbstdarstellung erreicht er in Kunst und Philosophie, die vom menschlichen Geist hervorgebracht werden. Während solche Gedanken des jungen Schelling geradewegs zur Hegel'schen Vorstellung vom Weltgeist führten, hat sich Schelling selber in späteren Jahren, und zwar von Gedanken des Mystikers Jakob Böhme angeregt, stärker einer personalen und von der Offenbarung geprägten, wenn auch theosophischen Gottesvorstellung zugewandt und das menschliche Denken als ein Mitdenken mit dem Denken Gottes bezeichnet. Georg Wilhelm Friedrich Hegel wollte den subjektiven Idealismus Fichtes und den objektiven Idealismus des jungen Schelling in seinem eigenen absoluten Idealismus vereinen und überbieten. In seinem an gnostische Vorbilder erinnernden dialektischen System spricht er vom absoluten Geist, der von seinem An-sich-Sein als These ins Anderssein, in die Antithese, also von seiner reinen Idealität in die Materialität gelangt und von dieser in einem komplizierten Entwicklungsprozess zum An- und Für-sich-Sein, zur Synthese, zum Selbstbewusstsein der Geistigkeit aufsteigen soll. Das zu sich selbst Kommen des absoluten Geistes geschieht konkret im menschlichen Geist über die folgenden aufeinanderfolgenden Stufen. Erstens die Kunst, die durch äußere Sinnlichkeit die Subjekt-Objekt-Harmonie im Kunstwerk wahrnimmt. Zweitens die Religion, die durch Gefühl und Vorstellung zu einer inneren Wahrnehmung der Gottesidee gelangt. Drittens die Philosophie, die als allerhöchste Form die reine begriffliche Form des Gedankens ohne äußerlich materielle oder innerlich gefühlsmäßige Trübung erreicht und in welcher der Geist ganz zu sich selbst gekommen ist. Soweit Hegel. Der Anthropozentrismus der idealistischen Philosophie hat auch die Theologie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in mannigfaltiger Weise geprägt. So entfaltet etwa Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der Zeitgenosse Hegels, seine Glaubenslehre vom frommen Selbstbewusstsein des Menschen her. Frömmigkeit ist für Schleiermacher eine Bestimmung des schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühls. Religion entsteht als andächtiges Anschauen und Fühlen des Universums. Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch bezeichnen neben Gott dem Vater den unendlichen Wert der Menschenseele als Grundkonstitutivum des christlichen Glaubens. Nicht erst seit Hegel, aber durch ihn maßgeblich verstärkt, hat ein tief sitzender Rationalismus die Theologie beeinflusst und zur offenbarungs- und wunderfeindlichen Haltung vieler liberaler Theologen geführt, die sich bis heute auswirkt. Nun gelangen wir zu Feuerbach, Marx, Darwin und Nietzsche. Diese vier Denker haben gemeinsam, dass sie den Blick völlig auf den Menschen lenken und Gott auszuklammern versuchen. Ludwig Feuerbach, der Gegenspieler jedes Idealismus, dreht das biblische Schöpfungsverständnis herum. Nicht Gott habe den Menschen erschaffen, sondern der Mensch sei der Schöpfer der Götter, in die er seine eigenen unerreichten Ideale hineinprojiziere. Man spricht hier von der Projektionshypothese. Für Feuerbach ist der Mensch der Mittelpunkt der Welt und, wie für Protagoras, das Maß aller Dinge. Aber, das behauptet er über Protagoras hinausgehend, auch das Maß der Götter, die letztlich nur in seiner Fantasie existieren. Der Mensch soll sich endlich von seinen Wunschträumen freimachen und auf seine eigenen Beine kommen, so Feuerbach. Von ihm ist es nur ein kleiner Schritt zu Karl Marx, der an jenen anknüpft. Marx erklärt Religion als Opium für das Volk. Er möchte Hegels dialektischen Prozess von den Höhen des Weltgeistes auf die Erde holen, wo die geknechtete und entfremdete Arbeiterklasse sich selbst in einem revolutionären Prozess die klassenlose Gesellschaft, das Paradies auf Erden, erkämpft. Hinter solchen Gedanken steht ein materialistisches und zugleich äußerst optimistisches Menschenbild. Ein schwerer Schlag gegen das menschliche Selbstvertrauen erfolgte hingegen in Gestalt der Evolutionslehre von Charles Darwin, die, philosophisch vorbereitet durch den Entwicklungsgedanken bei Hegel und Herbert Spencer und ideologisch ausgebaut durch Ernst Haeckel, das Denken zahlreicher Wissenschaftszweige bis heute prägt. Nach dieser Lehre ist der Mensch nur eine durch Selektion und Mutation aus dem Tierreich hervorgegangene höhere Lebensform, und auch der menschliche Geist ist nur das Produkt einer bestimmten Stufe der Evolution. Im Haeckelschen Monismus wird der Unterschied zwischen Geist und Natur aufgehoben. Die Überlegenheit des Menschen über die Natur wird ebenso bestritten wie die Existenz eines außerhalb der Natur existierenden Gottes. Auch Friedrich Nietzsche bestreitet die Existenz eines Gottes, zieht daraus aber die Konsequenz, den Menschen an Gottes Stelle zu setzen. Tot sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe, lässt Nietzsche seinen Zarathustra ausrufen. Der Übermensch ist der Mensch, der der Erde treu bleibt, der sich nicht durch idealistische oder christliche Ideale vom Genuss des Irdischen abhalten lässt und der sich angesichts der nihilistischen Auflösung und Umwertung aller Werte seine eigenen Werte schafft. Dass der Mensch mit dieser Rolle heillos überfordert ist, zeigt Nietzsches eigenes tragisches Schicksal. Nach einer immer schlimmeren Hineinsteigerung in menschlichen Größenwahn erlitt er im Jahre 1889 einen völligen Zusammenbruch und verbrachte die letzten 12 Jahre seines Lebens in einem geistigen Dämmerzustand. In schroffem Gegensatz zu Nietzsche, und damit kommen wir zur Existenzphilosophie, stand der früher wirkende, aber erst im 20. Jahrhundert zu voller Wirksamkeit gelangende Søren Kierkegaard, der als maßgeblicher Begründer der Existenzphilosophie gilt. Er drang von seiner Betrachtung des menschlichen Daseins unausweichlich zur Anerkennung der Existenz Gottes vor. Darin sind ihm allerdings nicht alle Existenzphilosophen gefolgt. Nach Kierkegaard ist der Mensch ein Wesen, das seine Existenz zunächst als Fremdheit zur Welt und zu sich selber erfährt. Diese Erfahrung der Fremdheit, der Zerrissenheit, verursacht Angst und Verzweiflung. Der Mensch verfällt der Krankheit zum Tode. Zugleich drängt ihn aber die Angst dazu, sich mittels der ihm zueignenden Freiheit des Wählens zwischen den Existenzmöglichkeiten zu entscheiden, die ihm gegeben sind. Sein ist sein Können. Existenz ist Essenz, ist Wahlmöglichkeit. Kierkegaard unterscheidet folgende Möglichkeiten zu existieren oder Stadien auf dem Lebensweg. Erstens, das ästhetische Stadium, in dem der Mensch im bloßen Anschauen und unverbindlichen Experimentieren mit Möglichkeiten verharrt, ohne sich für eine konkrete Möglichkeit tätig und verantwortlich zu entscheiden. Wer so lebt, verfällt der Daseinsleere und Unwirklichkeit. Zweitens, das ethische Stadium, in dem der Mensch sich aktiv für eine Möglichkeit entscheidet, zu sich selbst kommt und eine Aufgabe findet, aber auch hier entdeckt er schließlich seine Endlichkeit und Nichtigkeit und endet in der Verzweiflung. Drittens, das religiöse Stadium, in dem der Mensch sich als Wesen erfährt, das aus Endlichkeit und Unendlichkeit gewoben ist, und dessen Sehnsucht erst im Unendlichen oder in Gott zur Ruhe kommt, dem es durch Offenheit begegnen muss. Soweit Kierkegaard. Auch Martin Heidegger erblickt den Menschen als Wesen der Möglichkeiten, auf die hin er sich entwirft. Dasein ist laut Heidegger konstituiert als in der Welt sein, unter anderem Seienden, sowie als Mitsein mit anderen. Der Mensch ist dem Man oder der Welt verfallen. Er ist geprägt von der Seinsart der Sorge und der Grunderfahrung der Angst, ausgelöst durch die Begegnung mit Tod und Nichtigkeit. Dasein ist Sein zum Tode und unterworfen der Zeitlichkeit in ihren 3 Formen als sich vorweg sein, das heißt entworfen sein auf die Zukunft hin, als schon sein in, als Bestimmtheit durch die Vergangenheit und als sein bei, als gegenwärtig sein. Bestimmt durch die Zeitlichkeit und das Sein zum Tode erlebt der Mensch seine Existenz, getrennt geschrieben, Existenz, als Hinausstehen in das Nichts, von lateinischen Existere, das Nichts, hinter dem sich wiederum das nicht gegenständlich Fassbare und deshalb nur andenkbare Sein verbirgt. Dieses Sein jenseits des Nichts ist nach Heidegger nicht identisch mit Gott, da er diesen, dem Seienden diesseits des Nichts zuordnet, gewissermaßen als höchstes Seiendes und über ihn hinaus zu fragen versucht. Man spricht ja von der ontologischen Differenz zwischen dem Seienden und dem Sein an sich. Aus christlicher Sicht, so sei hier angemerkt, ist ein solches Fragen über den Schöpfer hinaus und hinter seine Schöpfung zurück freilich ein unmögliches Unterfangen. Eine bei aller Ähnlichkeit doch etwas andere Prägung besitzt deshalb zum Beispiel das Denken von Karl Jaspers. Auch nach ihm ist der Mensch Kraft seiner Freiheit und Weltoffenheit in die Entscheidung gestellt. Seine Existenz, sein Selbstsein als äußerste Möglichkeit, also als Essenz, zu verwirklichen. Dabei erlebt er jedoch sein Scheitern. Grenzerfahrungen des Scheiterns zeigen sich in Schicksal, Schuld, Kampf, Leid und Tod. Der Mensch erkennt seine eigene Nichtigkeit und wird gepackt von der Angst. Die Befreiung liegt laut Jaspers darin, die Unbegreiflichkeit des Daseins zu bejahen und im Aushalten der Grenzsituationen zur eigentlichen Existenz zu gelangen. Damit verbunden ist die Erfahrung des Geschenktwerdens, des Sich-Verdankens, die in den Glauben an die Transzendenz oder die Existenz eines Gottes mündet. Ganz anders der atheistische Existenzialismus eines Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Sartre etwa definiert die Existenz des Menschen als einfaches, pures, nacktes Sein, das sich von nichts anderem, zum Beispiel einem Gott, ableiten lässt. Der zur Freiheit verurteilte Mensch muss sich aus dem Nichts selber erschaffen. Blanker Nihilismus. Er muss seine nackte Existenz, sein Dasein in die Essenz, sein So-Sein überführen, indem er sich zum Beispiel politisch engagiert und sich selbst seine Werte setzt. Vom Nihilismus eines Sartre und Camus, so möchte ich kritisch anmerken, ist es nur ein kurzer Schritt entweder zum Anarchismus oder zur Depression infolge der scheinbaren Absurdität des Daseins. Die Existenzphilosophie hat, ähnlich wie vorher der Idealismus, aber mit zeitlicher Verschiebung, die Theologie des 20. Jahrhunderts sehr stark beeinflusst. Am stärksten wirkten hier wohl Kierkegaard und Heidegger. Kierkegaard vor allem auf die dialektische Wortgottestheologie, auf deren wichtigsten Vertreter Karl Barth gehe ich noch ein. Heidegger wirkte insbesondere auf den mit ihm befreundeten Rudolf Bultmann. Nach Bultmann wird der Mensch Mensch in der Entscheidung. Der Mensch hat die Wahl, erstens, zwischen sich selbst absichernder und verschließender und sich dabei zugleich an das Mahn bzw. die Welt des vorhandenen verlierender Eigenmächtigkeit, diese Eigenmächtigkeit bezeichnet Bultmann als Sünde, verbunden mit der Sorge um sich selbst auf dem Grunde der Angst. Der Mensch hat also die Wahl dazwischen und zwischen dem Gewinnen der Eigentlichkeit in der Preisgabe aller Sicherungen und der rückhaltlosen Freigabe für die Zukunft. Die Wahl also zwischen Eigenmächtigkeit und Eigentlichkeit. Die Preisgabe aller Sicherungen und Absage an die Eigenmächtigkeit geschieht, indem sich der Mensch, wie Bultmann auch sagen kann, mit Christus kreuzigen lässt. Dabei allerdings ist für Bultmann die Frage nach der Historizität der Kreuzigung Jesu Christi ebenso wie die der anderen sogenannten mythischen Ereignisse im Neuen Testament nebensächlich. Wesentlich ist für ihn, dass der Mensch die Bedeutsamkeit dieser Vorbildtaten für die Gegenwart und die eigene Existenz erkennt. Sich mit Christus kreuzigen lassen heißt also für Bultmann nichts mehr und nichts weniger als eben dies, die vergangenheitsorientierte Absicherung und Eigenmächtigkeit fahren lassen und sich der Zukunft öffnen. Konsequenterweise ist für Bultmann Theologie nichts weiter als Anthropologie, Lehre von Gott nichts weiter als Lehre vom Menschen. Und Hermeneutik ist die Suche nach menschlichen Existenzialien in der Heiligen Schrift. Nicht ohne Grund wurde Bultmann im Blick auf die biblischen Aussagen Reduktionismus und Verfremdung mittels philosophischer Kategorien vorgeworfen. Nun gelangen wir zur philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert haben die Erfahrungswissenschaften vielfältige Erkenntnisse im Blick auf Einzelbereiche des Menschseins erlangt. Biologie, Psychologie und Soziologie haben die natürliche Beschaffenheit und gesellschaftliche Verflochtenheit des Menschen analysiert und oft unterschiedlich definiert. Im Dialog mit den empirischen Humanwissenschaften und doch über sie hinausgehend möchte die philosophische Anthropologie nicht Teilaspekte, sondern das Ganze des Menschseins in den Blick bekommen. Dies wird zum Beispiel in der Diskussion mit dem amerikanischen Behaviorismus deutlich. Sein wichtigster Vertreter, Skinner, betrachtet alle menschlichen Eigentümlichkeiten lediglich als Varianten tierischer Lebensformen und Verhaltensweisen. Verhalten entsteht laut Skinner als Anpassung an Umweltbedingungen durch Reiz und Reaktion. Der Mensch sei ein Lebewesen jenseits von Freiheit und Würde. Auf einen Geist- oder Bewusstseinsbegriff wird verzichtet. Im Gegensatz zu solchen Modellen betonen philosophische Anthropologen wie Max Scheler, Helmut Plessner und Arnold Gehlen die Sonderstellung des Menschen gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt. Max Scheler etwa spricht von einer Stufenfolge psychischer Kräfte. Sie reicht a. vom bewusst empfindungs- und vorstellungslosen Gefühlsdrang in Mensch und Tier, aber auch schon in der Pflanze, b. über den Instinkt, das gewohnheitsmäßige und das intelligente Verhalten, in aufsteigender Reihenfolge im Menschen, aber auch noch in Tieren, c. bis hin zum Geist und zum Selbstbewusstsein, wodurch der Mensch als Person konstituiert wird. Als geistiges Wesen ist der Mensch nicht mehr dem Schema von Reiz und Reaktion unterworfen, sondern frei und weltoffen, wie Scheler definiert. Er lebt nicht mehr einfach in einer Umwelt, sondern er hat Welt, die er selbst gestaltet. Die Möglichkeit zu freier Triebhemmung ist ein deutlicher Hinweis auf den Geist. Da der Geist aus der Evolution unableitbar ist, erblickt Scheler darin einen Hinweis auf Gott. Auch für Helmut Plessner stehen die Stufen des Organischen und der Mensch, so der Titel seines 1928 veröffentlichten Hauptwerks, im Mittelpunkt des Denkens. Von Plessner stammt die Unterscheidung zwischen Zentralität oder Selbstverhältnis und Exzentrizität, Weltverhältnis. Zentralität eignet Mensch und Tier, Exzentrizität nur dem Menschen. Mensch und Tier haben ihr Zentrum in sich selber, Zentralität, der Mensch aber gleichzeitig außerhalb seiner selbst, Exzentrizität. Während das Tier nur von seinem Zentrum her seine Umgebung erlebt, kann der Mensch auch sich selbst erleben, indem er zu sich selber in Distanz tritt und quasi einen Standpunkt außerhalb von sich selbst einnimmt. Der Mensch existiert so gleichzeitig in der Welt und doch aus ihr entrückt und kann sachlich zu ihr Stellung beziehen. Er lebt exzentrisch. Die exzentrische Selbsttranszendenz, das Sein beim anderen seiner selbst, konstituiert laut Blästner den Menschen als Ich oder Person. Ergebnisse der Verhaltensforschung aufnehmend, definiert Arnold Gehlen das Tier als Wesen, das durch seinen Instinkt auf eine bestimmte Umwelt festgelegt und mit allen zum Überleben notwendigen Fähigkeiten ausgestattet ist. Der Mensch hingegen kommt als Mängelwesen nach Herder zur Welt. Unfertig und hilflos geboren, zum Beispiel fehlt dem Menschen die Körperbehaarung weitgehend, würde er in einer natürlichen Umwelt sterben. Deshalb ist der Mensch auf die künstliche Umwelt und Pflege seiner Eltern angewiesen. Die Mängel werden durch Anlagen kompensiert, die ihm ein weltoffenes Verhalten ermöglichen, nämlich aufrechter Gang, großes Gehirn, die Formung seiner Hand und anderes. Mittels solcher Anlagen kann der Mensch durch Handeln seine eigene Kultur formen. Technik dient ihm als Ersatz für fehlende Organe. Sprache ermöglicht ihm die Beherrschung der Welt, die Erfassung und Gliederung der Dinge durch Symbole. Der Mensch wird zum Wesen, das sich selbst erschafft. So Arnold Gehlen. Unter den Theologen hat besonders Wolfhard Pannenberg auf Erkenntnisse der philosophischen Anthropologie Scheelers, Blästners und Gehlens zurückgegriffen. Im Anschluss an diese möchte Pannenberg den Menschen zunächst unter Absehung vom Glauben remota fide und seinem Sündersein rein von der Geschöpflichkeit her definieren. Auch für Pannenberg ist die Weltoffenheit ein Konstitutivum des Menschseins. Weltoffenheit betrachtet er als die Freiheit des Menschen, über alle vorfindliche Regelung seines Daseins hinauszufragen und hinwegzuschreiten. Die Weltoffenheit schließt für Pannenberg die Gottoffenheit ein. Denn der Mensch als Mängelwesen fragt, getrieben von einem Antriebsüberschuss, über sich hinaus. Die Gottesfrage ist dem Menschen unentrennbar eingegeben. Gott definiert Pannenberg in deutlicher Anlehnung an Schleiermacher als das Gegenüber der grenzenlosen Angewiesenheit des Menschen. Sünde hingegen wird ontologisch als Verfehlung der Bestimmung zur Exzentrizität, als in sich verschlossene Ichhaftigkeit und Selbstbehauptung bestimmt. Gegen Pannenberg lässt sich einwenden, dass ein Menschenbild illusionär ist, welches bei der natürlichen Geschöpflichkeit des Menschen unter Außerachtlassung seiner Sündhaftigkeit und Angewiesenheit auf den Glauben ansetzt. Man kann über den Menschen nicht so reden, als wäre die göttliche Offenbarung nicht ergangen. Einer solchen Prinzipalisierung, also Voransetzung der natürlichen Theologie als Präambula Fidei, als Voraussetzung für den Glauben bei Pannenberg, setzt zum Beispiel Eberhard Jüngel die Aussage entgegen, dass die an Karl Barth anknüpfende Wortgottestheologie die natürlichere Theologie ist, weil sie von der vorfindlichen Situation des Menschen, nämlich dass er zugleich Sünder und Gerechtfertigter, also Peccator et Justus ist, ausgeht und ihn unter dem Blickwinkel des Glaubens und der Gnade sieht. Nun kommen wir weiter zur Wortgottestheologie. Der Begründer und Hauptvertreter der dialektischen Theologie oder Wortgottestheologie, Karl Barth, vertritt die Ansicht, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen kein natürliches Gegebenes Datum, sondern ein ihm je und je von der göttlichen Gnade zu verleihendes, ein Dandum ist. Sie ist also kein Besitz des Menschen, sondern allein Gottes Werk und Gabe. Humanität entsteht durch die Einhauchung des Geistes durch Gott und die Begegnung mit Gott im Bund. Hier nimmt Barth vielfältige Traditionen auf. vom biblischen Schöpfungsbericht über die Föderaltheologie des Kokeius bis zur Existenzphilosophie Kierkegaards und zum Dialogismus Martin Bubers und Franz Rosenzweigs. Barth entfaltet seine Anthropologie von der Christologie her. Er spricht von der Gottebenbildlichkeit des einen wirklichen Menschen Jesus, an der wir Anteil bekommen können. Das menschliche Sein, das von Natur aus ganz und gar verderbt ist, wird konstituiert durch das Zusammensein mit Jesus. Der Mensch ist ein in Christus miterwähltes Geschöpf, welches sein Sein durch das Wort Gottes empfängt, also eine Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts. Es gibt keine Seinsanalogie, keine Analogia entis zwischen Schöpfer und Geschöpf im Sinne einer natürlichen Theologie, sondern eine dreifach gefächerte Beziehungsanalogie, eine Analogia relationis, der innertrinitarischen Beziehung, dem Ich und Du der göttlichen Personen, entspricht die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sowie die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, also die Mitmenschlichkeit, vor allem in Form des Gegenübers von Mann und Frau. Dieser Sicht Barths hat Emil Brunner in seiner 1935 erschienenen Schrift Natur und Gnade heftig widersprochen. Nach Brunner ist zwar die materiale Gottebenbildlichkeit, also die Imago Dei Materialis, das Quid des Personseins, völlig verloren gegangen, weil der Mensch als Sünder im Widerspruch zu Gott und seiner Bestimmung lebt. Aber die formale Gottebenbildlichkeit, also die Imago Dei Formalis, das Quod des Personseins, ist erhalten geblieben, nämlich das, was den Menschen als Menschen konstituiert, sein Humanum, seine Wortfähigkeit und Verantwortlichkeit als Voraussetzung, um überhaupt sündigen zu können. Brunner greift damit auf das aristotelisch-scholastische Forma-Materia-Schema zurück, wobei er allerdings etwas variiert und die Begrifflichkeit umkehrt. Nach scholastischer Ansicht nämlich ist nicht die Materia, sondern die Forma als das Donum superadditum gratiae, als übernatürliche Gnadengabe durch die Sünde verlierbar. Nun, so hat denn auch Karl Barth in seiner Antwortschrift mit dem pathetischen Titel Nein gegen Brunner eingewandt, dass dessen erhalten gebliebene Formalimago in Wirklichkeit eine Materialimago ist. Das Heil ist jedoch mehr als eine Reparatur der Naturimago. Es ist, ebenso wie die Sündenerkenntnis, das völlig von außen kommende, allein in Christus zuteil werdende, unverdiente Gnadengeschenk Gottes. Ähnlich wie Karl Barth bestimmt auch Gerhard Ebeling das Sein des Menschen nicht von einem hypothetischen, supralapsarischen, also vor dem Sündenfall liegenden Ausgangspunkt her, sondern infralapsarisch, nach dem Sündenfall liegend, von seinem Sündersein und seiner Erlösungsbedürftigkeit her. Die Coram-Relation, das heißt, das Stehen vor Gott und in Beziehung gesetzt sein zu ihm, ist für Ebeling der ontologische Schlüssel. Vom Dialogismus und der Sprachphilosophie beeinflusst, definiert Ebeling das Sein als Zusammensein, sprachlich sein und verantwortlich sein vor sich selbst, der Welt und Gott, das jedoch von der Sünde, existenzial als Beziehungsverlust verstanden, zerstört ist. Die Gottebenbildlichkeit ist somit nicht Eigentum des Menschen, sondern das ihm zugesprochene Einsetzungswort Gottes, vergleichbar mit den Einsetzungsworten bei Taufe und Abendmahl. Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Das Wort tritt zum Element und es wird zum Sakrament, sagte Augustin. Der Mensch als Element, als Animal, wird durch Wort und Glaube zu Gottes Ebenbild eingesetzt. Die Zueignung der Imago Dei erfolgt somit, nach Ebeling, als Sprachereignis. Auch Eberhard Jüngel sieht den Menschen als Gemeinschafts-, Sprach- und Verhältniswesen, das durch das schöpferische und rechtfertigende Wort Gottes konstituiert wird. Jüngel knüpft an Luthers Definition hominem justificari fide an und verbindet diese mit Aussagen der Existenzial- und Wortgottestheologie. Sein ist nach Jüngel empfangenes Sein, das sich dem Überfluss von Gottes Liebe verdankt. Früher als die menschliche Frage ist das von Gott geschenkte Sein, wendet Jüngel kritisch gegen Pannenbergs anthropozentrischen Ansatz ein. Es gibt für Jüngel wie für Barth keine Analogia entis, sondern nur eine Analogia relationis. Der wahre Mensch ist der Gott entsprechende Mensch, der auf menschliche Weise das ist, was Gott auf göttliche Weise ist. Der Mensch, dem Menschen ein Mensch. Homo, homini, homo. Dieses wahre Sein erlangt der Mensch durch Anteilgabe an Jesus Christus als dem neuen Menschen oder Urbild des Menschseins. So schreibt Jüngel, das wahre Sein des Menschen ist seine durch ein ihn anredendes Wort ermöglichte Entsprechung zu der in Jesus Christus geschehenen Bewegung Gottes herab zum Menschen. Zitat Ende. Die anthropologische Aufgabe besteht darin, in Jesus Christus Gott Mensch sein und gerade deshalb den Menschen nicht Gott werden zu lassen. Im Bemühen, die substanzontologischen Aporien anthropologischer Definitionen zu überwinden, greift Jüngel zu existenzialen Kategorien und unterscheidet drei Aspekte, nicht Teile, des Menschen. Der Mensch hat Geist, ist Seele und ist da als Leib. Als Leib steht er in einem Weltverhältnis. Als Wesen der Wirklichkeit ist er bei sich selbst, ist auf sich fixiert, vermittelt aber auch die Sinneseindrücke an die Seele und ist zu einem fürsorglichen Dominium, also einem nicht einem gewalttätigen Imperium terrae, einer Herrschaft über die Erde berufen. Als Seele steht der Mensch in einem Selbstverhältnis. Als Wesen der Möglichkeit kommt er zu sich selbst, kann aus sich herausgehen und ist zur Gemeinschaft als Ich und Du fähig. Als Geist schließlich hat er ein Gottesverhältnis. Als Wesen der Freiheit verdankt er sich Gott, dankt ihm, hört, bittet und lobt ihn. Nach diesem kurzen Überblick über die Philosophie und Theologiegeschichte kommen wir abschließend zur entscheidenden Frage, wer ist denn nun der Mensch wirklich? Nun, wir haben gesehen, dass die Definition des Menschen stark von dem weltanschaulichen Hintergrund der jeweiligen Denker abhängt. Wir haben ferner gesehen, dass die Definition unterschiedlich ausfällt, je nachdem, ob Gott ausgeklammert wird oder nicht. Aber auch da, wo von Gott die Rede ist, kommt es häufig zu unterschiedlichen Begriffsbestimmungen. Wenn ich abschließend einige Gedanken über das Wesen des Menschen formuliere, so maße ich mir damit keineswegs an, ein endgültiges Urteil abzugeben. Es kann sich nur um den Versuch handeln, von den Aussagen des Alten und Neuen Testaments her einige anthropologische Ansichten der skizzierten Denker einzuordnen, ihnen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Als Ausgangspunkt zitiere ich die klassische Stelle über die Erschaffung des Menschen in Genesis 2, Vers 7. Sie lautet: Und Jahwe, Gott, formte den Menschen aus Staub vom Erdboden, hebräisch Adama, Septuaginta, Gaia, und hauchte in seine Nase Lebensatem, hebräisch Neshama, Septuaginta, Pnoe, Zoes. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen, hebräisch Nefesh Haya, Septuaginta, Psyche, Zosa. Folgendes wird aus Genesis 2, Vers 7 und auch anderen Stellen deutlich. Erstens, der Mensch verdankt seine Erschaffung Gott. Er ist kein Produkt des Zufalls und auch nicht sein eigener Schöpfer, sondern er ist ein Geschöpf Gottes. Zweitens, Die Grundlage seiner Geschöpflichkeit ist die Materie. Gott formt ihn aus Staub vom Ackerboden. Gott übergeht die Materie nicht, sondern er würdigt und gebraucht sie. Drittens, der Mensch ist aber nicht nur Materie, sondern er wird erst zum Menschen, indem ihm Gott den Lebensatem, oft steht auch das Wort Geist, hebräisch Ruach, Septuaginta Pneuma, einhaucht. Viertens, der Mensch ist somit eine Einheit aus Materie und Geist. Fünftens, der aus Materie und Geist als Einheit geschaffene Mensch wird bezeichnet als lebendes Wesen bzw. lebende Seele. Seele in diesem Zusammenhang ist somit kein besonderer Teil des Menschen, sondern bezeichnet den ganzen Menschen in seiner von Gott geschaffenen Art. Wie in Genesis 2, Vers 7, so wird auch im Alten und Neuen Testament insgesamt nicht von Leib, Seele und Geist im Sinne einer platonisch-aristotelischen Zwei- oder Dreiteilung geredet, die bis heute leider weithin unsere Auffassung vom Menschen prägt. Nein, es geht darum, die Einheit des Menschen und sein Bezogensein auf Gott, den Schöpfer, als sein Gegenüber zu betonen. In der Bibel gibt es keine Anthropologie losgelöst von der Theologie. Das Menschsein wird vielmehr konstituiert in der Begegnung mit Gott und als Folge davon auch in der Begegnung mit dem Menschen und der Welt. Das, so meine ich, ist die ungekünstelste und zutreffendste Deutung der vielstrapazierten Bibelstelle Genesis 1, Vers 26 und 27, wo es heißt: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Von dieser Einheitlichkeit und Bezogenheit auf Gott her definieren sich auch die meist mit Leib, Seele und Geist übersetzten biblischen Begriffe als nicht streng gegeneinander abgrenzbare Aspekte im Blick auf die Vorfindlichkeit des Menschseins. Ich gehe auf diese nun im Einzelnen ein. Erstens Leib, griechisch Soma. Dieser Begriff beschreibt den Menschen als Ich, als Person im Bereich der konkreten irdischen Existenz, die zum Guten wie zum Bösen fähig ist. Zweitens der zusätzliche Begriff Fleisch, hebräisch Basar, griechisch Sarx, bezeichnet den Menschen im Blick auf seine Sündhaftigkeit und dadurch hervorgerufene Vergänglichkeit. Sündhaftigkeit bezieht sich insbesondere auf die Aufkündigung der Gottesbeziehung. Drittens, Geist, hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, meint den Menschen als Lebendigen, als denjenigen, der durch seine Beziehung zu Gott seine Lebendigkeit erhält, beziehungsweise infolge der Rechtfertigung durch Jesus Christus wiedererlangt. Viertens, Seele, hebräisch Nefesh, griechisch Psyche, ist ein vielfältiger Begriff, der sich sowohl auf die menschliche Person als Ganze als auch auf deren wesentliche Eigenschaften und Befindlichkeiten beziehen kann. Altes und Neues Testament beschreiben den Menschen als Seele, aber auch als Geist-Seele-Leib-Einheit, die beim leiblichen Tod zeitweise aufgelöst und bei der leiblichen Auferstehung wiederhergestellt wird. Fünftens, der zusätzliche alttestamentliche Begriff Herz, hebräisch Lev, bezeichnet das innere Wesen des Menschen. Er besitzt in Septuaginta und Neuem Testament zwei griechische Äquivalente. Kardia betont das Fühlen und Wollen, Nous das Denken oder die Vernunft, die als ein Aspekt des Menschen ebenso geschöpflich ist wie der Mensch an sich. Eng mit dem Nous zusammen hängt der Aspekt des Gewissens, griechisch Synaidesis, als Vermögen in der Bezogenheit auf Gott zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es wäre zwar sicherlich noch etliches zu nennen, doch ich möchte mich mit diesen biblisch-theologischen Grundlinien begnügen. Manches wurde ja auch schon vorher gesagt. Auf viele Fragen habe ich selber allerdings auch keine Antwort. Hier bleibt mir der Mensch und damit auch ich selbst rätselhaft. So möchte ich lieber weniger sagen als mancher Denker, der viel sagen wollte, sich in ein philosophisches System verrannt hat und am Ende in eine falsche Richtung gelaufen ist. Dennoch, oder gerade deshalb, möchte ich abschließend im Licht der biblisch-theologischen Aussagen 4 Abgrenzungen vornehmen, um solche Irrwege kenntlich zu machen. Der erste Irrweg besteht darin, Gott völlig aus der Definition des Menschen auszuklammern. Hier redet man et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Die Folge ist ein verkürztes und verzerrtes Menschenbild. Der Mensch als Tier, als Maschine oder als manipulierbares Massenwesen auf der einen Seite, die Selbstvergottung des Menschen auf der anderen Seite. Diesen Gefahren sind insbesondere Denker der materialistischen, atheistischen und marxistischen Richtung erlegen. Der zweite Irrweg besteht darin, Gott zwar nicht aus der Definition des Menschen auszuklammern, aber Schöpfer und Geschöpf, Göttliches und Menschliches nicht deutlich genug voneinander zu trennen. Hier wird die Schöpfung und namentlich die Vernunft des Menschen vergöttlicht, während doch die Heilige Schrift ihre Gefallenheit und Erlösungsbedürftigkeit betont. Dieser Gefahr sind insbesondere Denker der griechischen Philosophie, der Scholastik, der Aufklärung und des Idealismus erlegen. Der dritte Irrweg hängt mit dem zweiten eng zusammen. Er besteht darin, den Menschen in einzelne Teile aufzulösen und deren unterschiedliche Wertigkeit zu behaupten. Diese bis heute sehr einflussreiche Vorstellung entspricht, wie gezeigt, dem analytischen Streben der griechischen Philosophie, aber nicht dem ganzheitlichen Menschenverständnis des Alten und Neuen Testaments. Der vierte Irrweg besteht darin, den Menschen von seinen Existenzialien oder von seinem Unterschied zum Tier her erfassen zu wollen und dann erst zu Gott vorzudringen oder auch nicht zu Gott vorzudringen, je nach weltanschaulichem Hintergrund. Richtig wäre es hingegen, die Offenbarung Gottes in seinem Wort als Ausgangspunkt zu nehmen. Hier wird also gewissermaßen das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Die Gottesfrage, falls sie überhaupt noch vorkommt, wirkt aufgesetzt. Der Mensch soll letztlich doch aus sich selbst heraus verstanden werden bei dieser Sicht. Dieser Gefahr sind manche Denker der Existenzphilosophie und der philosophischen Anthropologie erlegen. Wenn ich nun abschließend positiv formuliere, welchem Verständnis des Menschen ich aufgrund des biblischen Befundes am ehesten zuneige, so ist die Antwort relativ schnell gegeben. Es ist das Menschenverständnis, das auch Martin Luther betont hat. Der Reformator sagt in seiner Disputation De Homine Folgendes, ich zitiere abschließend: Der Mensch ist Gottes Geschöpf, aus Fleisch und lebendiger Seele bestehend, von Anbeginn zum Bilde Gottes gemacht, ohne Sünde, mit der Bestimmung, Nachkommenschaft zu zeugen und über die Dinge zu herrschen und niemals zu sterben. Der Mensch ist aber ein Geschöpf, das nach Adams Fall der Macht des Teufels unterworfen ist, nämlich der Sünde und dem Tode. Beides Übel, die durch seine Kräfte nicht zu überwinden und ewig sind. Und der Mensch ist deshalb ein Geschöpf, das nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, zu befreien ist, sofern es an ihn glaubt und mit der Ewigkeit des Lebens zu beschenken ist.